Man hat sich darauf vorbereitet. Wir wussten, da muss es unheimlich viele Tiere geben. Und der erste Eindruck, das war auf der Insel Sumatra, in einem Regenwald, in einem intakten tropischen primären Tieflandregenwald, war eigentlich sehr nüchtern. Wir hatten eine wahnsinnige Geräuschekulisse gehört. Von überall war es am Zwicken und am Zirpen und am Summen und wirklich ohrenbetäubende Geräusche. Nur die dazugehörigen Lebewesen, die haben wir nicht entdeckt. Trotzdem war genau das eigentlich auch, ich würde mal sagen, ein Schlüsselerlebnis, was uns dazu bewog, sprich meine Frau mir dazu bewog, diese Welt genauer zu erforschen. Dieses Mystische, dieses Geheimnisvolle. Das war eigentlich so dieser ganze Reiz bei dieser Sache.
Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, man braucht ziemlich viel Geduld, wenn man im Regenwald ein Tier überhaupt vor die Linse bekommen will. Man hört zwar die tollsten Geräusche, aber Sehen ist oft ein Spiel auf Zeit. Bist du ein sehr geduldiger Mensch?
Am Anfang nicht, da war ich natürlich sehr übermütig, war auch oft enttäuscht, dass wir gar nichts gesehen haben, auch manchmal frustriert. Ich bin ja Naturfotograf, aber mit der Zeit habe ich gelernt, dass es einfach nur funktioniert, wenn man wirklich mit ganz viel Liebe und vor allem mit ganz viel Geduld herangeht. Und auf Machmotive, die wir fotografiert haben, haben wir Tage, manchmal Wochen und manchmal sogar Jahre gewartet. Und der Regenwald geht mit seinen Geheimnissen wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig um. Man muss schon ein bisschen was dafür tun, damit er die Geheimnisse auch preisgibt. Und das haben wir gelernt und mittlerweile, wenn wir dorthin fahren, sind wir ganz anders unterwegs. Viel geduldiger, mit viel mehr Ruhe und das ist auch der Erfolg von wirklich guten, authentischen, brauchbaren Fotografien.
10 Jahre und 5 Wochen warst du ja insgesamt in deinem ganzen Leben im Regenwald unterwegs. Dann hat sich euer Vorgehen ja wahrscheinlich total verändert, so zwischen dem ersten und dem sozusagen heutigen Besuchen im Regenwald. Was würdest du denn sagen, was sind die größten Unterschiede?
Ja, bei der ersten Reise hatte ich noch weiße Tennissocken dabei. Das hat sich natürlich geändert. Wir wussten gar nichts. Wir sind einfach wirklich blauäugig, wie wirkliche so Anfängertouristen, sage ich jetzt mal, drauf losgestolpert. Wir wussten ja nicht, was uns erwartet. Das ist natürlich jetzt auch schon über 25 Jahre her. Die Erfahrung ist natürlich gestiegen. Die ersten Jahre, die wir unterwegs waren, sind sehr viel mit indigenen Völkern zusammen gewesen, sprich mit den Indianern, mit der Urbevölkerung, die uns wirklich gelernt haben, diesen Regenwald zu lesen. Mittlerweile fahren wir gezielter irgendwo hin, wissen von vornherein auch schon grob die grobe Richtung, was wir machen möchten und erarbeiten quasi Dokumentation mit ein bisschen mehr Ruhe, mit mehr Gelassenheit und natürlich mit viel mehr Erfahrung und mit unheimlich viel Gepäck. Die Kameraausrüstung ist natürlich mehr geworden, umfangreicher geworden. Wir wissen mittlerweile, beziehungsweise ich weiß mittlerweile, wie man damit auch umzugehen hat, wie man hinter diesen Tricks der Tarnspezialisten kommt, die zu enttarnen, das auch Ganze dann wiederum auf Foto zu bannen. Und ja, das macht unheimlich viel Spaß und Freude.
Thema Geduld hatten wir ja schon, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass man dann einfach mal kurz Wasser besorgt oder Ähnliches und dann in dem Moment was entdeckt, was man eigentlich mit der Kamera aufzeichnen wollte. Hast du die Kamera immer am Leib, wenn du unterwegs bist?
Die Kamera habe ich immer am Leib, die habe ich immer dabei. Meistens oder oft ist sie natürlich eingepackt, also im Tropenwald, das ist natürlich eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Es ist fatal, eigentlich die Kamera den ganzen Tag, ich sage jetzt mal einfach mit sich herumzuschlüren. Die Feuchtigkeit würde ihr Übriges tun mit der ganzen Elektronik. Das heißt, ich habe die in speziellen Rucksäcken verpackt, aber eigentlich immer schussbereit. Also mittlerweile habe ich solch eine Übung da drin. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir sehen Spinnenaffen in Südamerika und innerhalb, ich sag mal, von 10, 15 Sekunden hätte ich meine Kamera schussbereit. Das ist wirklich mittlerweile ein Werkzeug geworden, was so in mich übergegangen ist.
Kannst du denn beschreiben, wie so ein Tag im Regenwald aussieht? Das ist ja wirklich ein komplett anderes Leben, wenn ihr da wochenlang im Urwald unterwegs seid.
Also der Wecker, beziehungsweise die Brüllaffen oder die Gibbons, die rufen oder holen uns aus dem Schlaf um circa 4 Uhr morgens. Am Äquator wird es ja, das ist ja das Fatale, um 6 Uhr morgens geht die Sonne auf, um 6.30 Uhr steht es schon fast senkrecht am Himmel. Das heißt, man hat nur für die optimalen fotografischen Stunden keine Stunden, sondern eigentlich nur Minuten Zeit. Das heißt, wir wollen, bevor die Tagschicht anbricht, schon tief im Wald sein, sprich im Dunkeln. Das heißt, wir stehen 4 Uhr auf, 4.15 Uhr sind wir fertig gepackt, dann geht's los, eine Stunde später sind wir schon im Wald. Sehr, sehr ruhig und leise hören wir auf Geräusche, um dann zu den optimalen Lichtstunden, sage ich jetzt mal, vor Ort zu sein. Dann sind wir so bis 9, 9:30 normalerweise unterwegs, gehen wieder zurück, waschen, trinken uns, essen was, wenn es möglich ist. Manchmal bleiben wir auch den ganzen Tag tief im Wald, gehen noch tiefer vor. Aber der normale Tagesablauf ist, dass wir dann eine Pause machen. Die Tiere machen auch eine Pause. Es wird wirklich zu heiß im Tropenwald. Die Mittagszeit ist überhaupt nicht gut. Dann versorgen wir uns, wir waschen uns, richten das Zelt wieder her. Und dann geht es so ab 15, 16 Uhr wieder los. Dann sind wir so bis ungefähr 19 Uhr im Tropenwald unterwegs. kommen wieder zurück, essen ein bisschen was, so einen Lagerplatz und dann geht es nachts nochmal in den Regenwald. Und das machen wir wirklich täglich. Also täglich morgens 4, 4.30 Uhr aufstehen, bis abends 19 Uhr fast unterwegs sein mit ein paar Pausen und dann nochmal den nächtlichen Regenwald besuchen, weil nachts ist es eine ganz andere Welt.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Kann ja auch manchmal ein bisschen gruselig sein.
Gruselig, wenn man es nicht kennt. Also am Anfang hatten wir auch einen riesen Respekt davor, weil man hört ganz komische Geräusche, wirklich so skurrile, total abgefahrene Geräusche. Die ganze Pflanzenmasse, es scheint einem so, als ob die dichter herangewachsen ist. Es ist dicht undurchdringlich, man kann ja nur bestimmte Punkte absuchen mit seiner Taschenlampe und es ist schon komisch. Manchmal blitzen irgendwelche leuchtenden Augen auf, aber im Laufe der Jahre haben wir uns daran gewöhnt und es macht uns mittlerweile sogar noch mehr Spaß, nachts durch den Regenwald zu gehen als tagsüber. Es ist eine unheimlich interessante Welt, die auch die Gerüche verändern sich. Nachts werden Blumen, weil sie ja nicht gesichtet werden können, mit wirklich süßlich riechenden Düften und es ist faszinierend. Also ich würde jeden wünschen, eine Nacht mal in so einem Tropenwald zu verbringen, das ist ein unvergessliches Erlebnis.
Auf der Fährte des Jaguars lautet der Titel des Vortrags von Dieter Schonlau und Sandra Hanke, der auf der Mundologia am 3. Februar um 16 Uhr zu sehen ist. In Brasilien werden Jaguare angefüttert, damit Touristen sie bestaunen können. Aber das war natürlich nicht die Art und Weise, wie Dieter und Sandra Jaguare fotografieren wollten. Um einen Jaguar vor die Linse zu bekommen, benötigt man also viel Geduld, wenn man ihn authentisch in seinem Lebensraum sehen möchte.
Jaguar, das kommt ja aus der indianischen Sprache, das heißt so viel wie der aus dem Fliegenjagd. Ist ein ganz mystisches Tier, um den ganz, ganz viele Sagen und Gerüchte kursieren. Mein Vorhaben war immer, und das habe ich Sandra auch, also meiner Partnerin, von Anfang an gesagt, wenn ich mal einen Jaguar fotografiere, dann möchte ich den so ganz schleierhaft, verschwommen, wie so ein Geist im Wald fotografieren. Ja, und an diesem Vorhaben haben wir wirklich 6 Jahre gearbeitet, ja, bis endlich mal ein brauchbares Foto entstanden ist.
Und auf den Spuren des Jaguars habt ihr wahrscheinlich noch viele, viele andere Entdeckungen gemacht?
Ja, unser Vorhaben ist ja auch natürlich der Jaguar, das hört sich ein bisschen reißerisch an, aber der Vortrag heißt auf der Fährte des Jaguars. Und für uns war eigentlich das, was uns richtig berührt hat und uns richtig begeistert hat, dass wir wussten, wir sind in solchen ungestörten Regenwäldern, hier gibt es noch den Jaguar. Der kann seinen ganz normalen Trieb, seinen ganz natürlichen Trieb nachgehen. Wir haben öfters Spuren entdeckt. Eines Morgens haben wir, was war so 6, 7 Uhr, wollten wir gerade unser Zelt verlassen, haben wir richtig dicke Prankenabdrücke direkt vor unserem Zelt gesehen. Und wir wussten immer, der ist da. Wir haben ihn nur nie zu sehen bekommen. Der ist super getarnt, der ist zwar Tag und Nacht aktiv, schläft viel in den Bäumen, ist ein ganz lautloser Jäger und durch seine gefleckte Zeltstruktur auch ganz, ganz schwierig auszumachen.
Deine Fotos zeigen ja eine sehr unberührte Natur in den schönsten Farben, aber man kann ja nicht verhehlen, und dass gerade jetzt auch Jaguare gibt es ja nicht mehr ganz so viele, weil ihnen eben auch der Lebensraum fehlt, dass der Regenwald ja weltweit bedroht ist. Bäume werden abgeholzt, die Natur und ihre Bewohner immer weiter zurückgedrängt. Welche Auswirkungen hat es denn auf deine Arbeit jetzt im Speziellen beim Fotografieren im Regenwald?
Ja, also ganz ehrlich gesagt, so manchmal kommen uns schon die Tränen, weil wir sind halt oft in Gebieten, wir reisen sehr, sehr oft in denselben Gebiet wieder rein. Wir sind jetzt sehr viel in Indonesien gewesen, auf der Insel Borneo, Sumatra. Diese Regenwaldgebiete gehören zu den ältesten unseres Planeten. Man schätzt sie auf weit über 100 Millionen Jahren. Und wir in der kurzen Zeit, die wir diese Regenwälder betraten, 20, 25 Jahre, haben miterlebt, wie drastisch dieser Regenwald verschwindet. Und das mitzuerleben ist ganz, ganz, ganz problematisch. Und der Antrieb, warum wir das machen, warum wir auch Vorträge halten, wir möchten unsere Zuschauer begeistern für diese Tropenwelt, denen zeigen, dass es nicht diese, natürlich wird die immer so gerne genannt, diese grüne Hölle und man muss sich da durchkämpfen, dem ist nicht so. Es ist ein einzigartiger Lebensraum. Wer den mit Respekt und mit offenen Augen, Ohren und mit allen Sinnen betritt, wird eine Welt erleben, die unvergleichbar ist. Und es tut natürlich weh, dass es so wenige Menschen eigentlich interessiert. Und ganz erschreckend ist es, das habe ich gestern gesehen, dass solche Fernsehformate wie Dschungelcamp über 7 Millionen Menschen am Fernseher lockt, die dort sehen, wie das wirklich nur mit Ekel, mit Würmern und weiß Gott überschüttete Möchtegern-Stars. Und das ist schon für uns sehr, sehr erschreckend, das so mitzuerleben, hautnah mitzuerleben, wie dieser Regenwald, wie diese einzigartige Welt wirklich schwindet. Wir wissen eigentlich gar nicht, was wir unserer Welt antun. Weil mit dem Zerstören der Regenwälder schnüren wir uns eigentlich selber die Luft ab.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du jetzt deine wichtigsten Anliegen in Bezug auf deine Arbeit neben deiner Faszination für den Regenwald zusammenfassen müsstest, was würdest du für 3 Punkte nennen?
Wir möchten authentisch sein, wir möchten unsere Zuschauer begeistern und wir möchten dafür werben, dass das wirklich ein fantastischer Lebensraum ist, den es wirklich zu erhalten gilt.
20, 25 Jahre bist du insgesamt unterwegs in den Regenwäldern, immer gemeinsam mit deiner Frau. Gibt es denn ein Highlight, wo du sagen würdest, das war's?
Da gibt es eigentlich so viele. Also ein Highlight ist eigentlich im letzten Jahr auch passiert. Da waren wir auf der Insel Borneo unterwegs. Wir haben eine Baumplattform errichtet in einem ganz abgelegenen Regenwaldgebiet in ungefähr 40, 45 Meter Höhe. Und wir sind eigentlich da hochgeklettert oder ich bin da hochgeklettert, um dieses Morgenerwachen über den Regenwald zu fotografieren. Dann haben wir da gesessen und auf einmal kam eine Orang-Utan-Mutter mit ihrem Jungen an. Die waren so im Nachbarbaum, die saßen auf der Baumkrone ran und fingen an, ihr Nest zu bauen. Dabei hat mich die Mutter genau beobachtet. Die hat wirklich so geschickt, so kam es mir zumindest vor, ist wohl alles in Ordnung, kann man diesem Typen vertrauen. Das hat sie dann getan, sie hat ihr Nest gebaut, hat ihr Baby, das war so anderthalb, zwei Jahre alt, so an der Brust geschmiegt, das Kind gestreichelt und ich habe ein paar Meter davon entfernt gesehen. Und dieses wirklich über den Baumkronen, in den wahren Lebensraum dieser Orang-Utans mal gesehen zu haben, also das lief mir schon kalt am Rücken runter und das werde ich auch nie vergessen, obwohl es ganz, ganz viele Situationen. Und ich glaube, ich könnte jetzt eine Stunde lang von Situationen erzählen, die wirklich einzigartig sind. Und da das richtig rauszupicken, ist ganz, ganz schwierig.
Wenn du sagst über den Baumkronen, dann heißt es ja nicht so 10, 15 Meter, sondern?
Das Kronendach des Regenwaldes, das legt sich so auf 30 Meter. Das ist wie so ein grüner Teppich. Und dann gibt es einfach noch Bäume, die nennt man Überständer, die aus diesem Kronendach herausdrücken. Und die können gerade in der neuen Welt, sprich in den südostasischen Regenwäldern, bis 70, 80 Meter hoch werden. Und wir haben Baumplattformen schon errichtet in 50, 60 Metern Höhe.
Also schwindelfrei auch eine ganz gute Voraussetzung für deinen Beruf.
Das sollte man sein. Das ist wirklich unvergleichlich, wirklich mal das Erwachen des Regenwaldes über die Baumkronen zu erleben. Diese Geräuschkulisse, die Tiere, die man sieht, die Lichtstimmung, den Nebel, die Sonne versucht sich da so durchzudrücken. Obwohl ich das jetzt mittlerweile schon hundertfach gesehen habe, habe ich jedes Mal wirklich einen Schauer, der durch meinen ganzen Körper zieht.
Also sozusagen auf dem Dach der Welt,
ja,
was, genau. was den Regenwald schön angeht. Gesagt. Ja, wenn du jetzt im Regenwald bist, dann vermisst du ja sicher Dinge, die du zu Hause tun kannst. Und andersrum vermisst du wahrscheinlich auch zu Hause Dinge, die du im Regenwald eben für dich hast.
Ja, zu Hause ist natürlich, man hat hier sehr viel zu tun, das Handy klingelt oder wie auch immer, ein AB und man ist hier in so einem Motor, der einfach läuft und so und ich vermisse einfach oft auch diese Ruhe, diese Verbundenheit und da, also im Regenwald habe ich wirklich das Gefühl, wirklich zu leben. Ich weiß nicht, ob das richtig zu verstehen ist. Also für mich ist es wirklich ein Glücksgefühl. Und was ich im Regenwald vermisse, nach ein paar Tagen, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, also es ist wirklich so, mal eine gute Scheibe Brot. Sonst vermisse ich gar nichts.
Aber das, mit dem Brot, glaube ich, kann man sehr gut nachvollziehen.
Ja, das einfach, es fehlt was, wo man mal drauf rumkauen kann, was so eine feste, aber das geht dann nach ein paar Tagen auch wieder verloren. Dann hat man sich an diesen Trott gewöhnt. Wir essen sehr viel Reis, wir fangen die Fische selber, wir kochen ja jeden Tag für uns. Wir sind ja nicht da, wo es Touristen gibt oder Restaurants gibt, sondern wir müssen für unser Lebensunterhalt selber sorgen. Und dann so manchmal sage ich Sandra, so nach ein paar Wochen, Sandra, weißt du, was ich jetzt gerne hätte? So eine richtig schöne Brotkruste. Das fehlt mir dann auf jeden Fall. Das ist aber wirklich eigentlich das Einzige, was ich vermisse. Obwohl es mir in Deutschland sehr gut geht. Ich habe viele Freunde. Es ist okay hier, aber ich vermisse eigentlich wirklich den Regen. Weil wenn wir hier sind, wir freuen uns jetzt auch schon bald wieder loszufahren.
Es ist ja auch so, dass du wahrscheinlich nicht ganz und gar von den Vorträgen und Veröffentlichungen leben kannst. Also du arbeitest ja nebenher als Marzipankünstler und machst auch Auftragsarbeiten. Zum Beispiel Pandas hast du gemacht für den WWF zum 50. Finanzierst genau. Du dir so die Regenwaldtouren?
Wir werden immer gefragt, ja, das ist doch teuer, wie finanzieren Sie das denn alles? Das heißt, wenn wir im Regenwald sind, wir schlafen in unserem Zelt, wir bauen uns Hütten selbst, manchmal schlafen wir in den Bäumen, wir sorgen selbst für unser Essen, das heißt, die Kosten sind eigentlich sehr gering, allerdings die Kosten in Deutschland laufen weiter. Vom Beruf her, ich bin gelernter Konditormeister, habe mich vor 18 Jahren selbstständig gemacht als Marzipankünstler und in diesem Beruf arbeite ich quasi auf Zuruf in Kaufhäusern, werde ich engagiert und so finanzieren wir unsere Reisen und unseren Lebensunterhalt. Und von der Naturfotografie zu leben, ist sehr, sehr schwierig, von den Vorträgen auch, vor allen Dingen, wenn man versucht, authentisch zu sein. Und bei uns, wir haben an unseren Vorträgen, auch diesen Vortrag, den wir jetzt auf der Monologia, wie eben schon mal gesagt, über 6 Jahre gearbeitet. Das heißt, das ist eigentlich, wenn man wirtschaftlich betrachtet, nicht sehr lukrativ, aber was wir machen möchten, wir möchten natürlich ein authentisches Bild abgeben, wir möchten das nicht irgendwie zusammenstückeln, wir wollen wirklich die Tiere, die Landschaften, die betreten, wirklich dort sehen, wo sie wirklich noch ursprünglich sind. Und das dauert sehr, sehr lange und ist natürlich auch dementsprechend sehr kostenintensiv.
Wenn ich jetzt eine gute Fee wäre, dann hättest du 3 Wünsche offen.
Oh, der erste Wunsch wäre definitiv, dass wir Menschen, wir alle zusammen endlich erkennen, diese Regenwälder zu schützen und zu erhalten. Der zweite wäre, dass ich noch ganz viele Reisen mit meiner Frau zusammen machen kann, weil es ist wirklich toll, jemanden zu haben, einen Partner zu haben, mit dem man diese Sachen alle teilen kann. Ja, der dritte Wunsch, ja, meine Herren, so viele Wünsche habe ich eigentlich gar nicht. Ich würde noch so gerne so ein paar Sachen sehen. Ich würde mich freuen, wenn das klappen würde mit den Gorillas nach Afrika, weil das ist auch ein Traum von mir, mal Gorillas zu sehen. Ja, und das war's eigentlich schon. Eigentlich bin ich fast wunschlos glücklich.
Und wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, sich für den Regenwald interessieren, dann können Sie Dieter Schonlau und Sandra Hanke beim Vortrag auf der Fährte des Jaguars live auf der Mundologia in Freiburg erleben. Nähere Informationen gibt's auf der Website unter mundologia.de. Falls Sie keine Karten bekommen, Freiburg für Sie nicht erreichbar ist oder an dem Termin schlicht keine Zeit haben, können Sie den Zauber des Regenwalds auf rund 200 Seiten mit fast genauso vielen Fotos in Schonlaus Buch erleben. Regenwälder leben im Dschungel heißt es, erschienen ist es bei National Geographic.